Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand. Wer entlässt den Lehrer? Über die Arbeit, die dir nach Hause folgt und dir den Schlaf raubt. Von P. Babanerkwa. Ich starre auf die Uhr des Computers auf der rechten Seite des Bildschirms. Die Zahlen blinken mich an. 22.45 Uhr. Ich habe die PowerPoint-Präsentation für die eine Klasse fertig, aber für meine andere Klasse habe ich nichts vorbereitet. Zum Glück habe ich morgen eine Planungszeit zwischen der zweiten und der sechsten Stunde. Bei mir gibt es 90 Minuten Blockunterricht, 4 Blöcke pro Tag, sodass ich dann diese Zeit zwischen der zweiten und der sechsten nutzen kann, um etwas für die Klasse vorzubereiten, für die ich am Vorabend nichts tun konnte. An den geraden Tagen kann ich mir diesen Luxus leisten, an den ungeraden Tagen nicht. An den ungeraden Tagen fällt meine Reaktion auf diese nächtliche Routine sehr viel aufgeregter aus. Sofort setzt die Panik und Angst ein, ich spüre ein Schmerzen in der Seite meines Magens, manchmal begleitet von Brechreiz. Meine Freundin fragt mich von der Couch aus, ob ich jetzt Feierabend mache, worauf ich mit einem genervten Nein antworte, gefolgt von einem Grummeln darüber, dass ich in dieser Nacht wahrscheinlich nur 3 oder 4 Stunden Schlaf bekommen werde. Sie versteht, dass mein Tonfall und meine düstere Stimmung nichts mit ihr oder ihrer Frage zu tun haben. Sie springt sofort auf, geht hinüber zum Computer und fragt mich,
»Kann ich irgendwas tun?«
An manchen Abenden kann ich sie bitten, einen Film fertig herunterzuladen, damit ich ihn im Unterricht zeigen kann oder ein paar Notizen zu tippen oder ein paar Noten in den Rechner einzugeben. Aber meistens kann sie nicht viel tun und ich bin fast die ganze Nacht in dieser beschissenen Stimmung, die oft bis zum Morgen andauert. Dieses nächtliche Szenario ist für mich in meinen ersten beiden Jahren als Lehrer zur Routine geworden. Ich habe die Möglichkeit bekommen, Geschichtskurse auf der Highschool-Ebene zu leiten. Aber wie ich bald gelernt habe, kann das Angebot, solche Klassen zu unterrichten, ein zweischneidiges Schwert sein. Auf der einen Seite bekommt man eine anständige Anzahl von SchülerInnen, die tatsächlich dabei sein wollen und sich wirklich für das Fach interessieren. Und selbst die, die es nicht sind, sind zumindest in Bezug auf ihre Noten motiviert genug oder werden von ihren Eltern derart unter Druck gesetzt, dass sie nicht stören, wenn sie sich langweilen. Die Kehrseite der Medaille ist das beschleunigte Tempo des Kurses, das dich zwingt, eine große Menge an Material in einem hochverdichteten Zeitplan abzudecken, die sich endlos wiederholenden Stapel von schriftlichen Aufgaben und die Aufsätze, die du benoten musst, und die Prüfungen am Ende des Kurses, die im Zeitalter der testbasierten Rechenschaftspflicht und der Verträge auf Jahresbasis einen enormen Druck auf die neuen LehrerInnen ausübt. Es ist ziemlich klar geworden, warum keiner der erfahrenen LehrerInnen in meiner Abteilung die Gelegenheit ergriffen hat, solche Klassen zu unterrichten, als eine Stelle frei wurde. Zwar gibt es sicherlich Probleme mit der persönlichen Kapazität, obwohl man im Idealfall die US-Geschichte und den Inhalt ausreichend beherrschen sollte, aber es sind vor allem die Stunden der Benotung von Aufsätzen in Verbindung mit dem Test am Jahresende, die meisten zu vermeiden versuchen. Viele Leute verstehen nicht, wie anspruchsvoll das Unterrichten tatsächlich ist, geschweige denn das Unterrichten dieser fortgeschrittenen Kurse zu einem so frühen Zeitpunkt in der Karriere. Das Unterrichten auf diesem höheren Niveau setzt voraus, dass man die Inhalte gut beherrscht und obwohl ich mich selbst als überdurchschnittlich gut in US-amerikanischer und Weltgeschichte auskenne, erfordert mein Bestreben, kritische Perspektiven auf diese Themen einzubringen, dass ich mehr Zeit für die Recherche und Planung aufbringe. Ich fühle mich nicht wohl dabei, nur eine einfache lehrbuchmäßige Version dieser Themen zu unterrichten oder einfach nur auf den Test ausgerichtet zu unterrichten. Deshalb verbringe ich die Zeit, die ich nach der Arbeit habe, obwohl es vielleicht ungenau ist, das so zu bezeichnen, da ich ja eigentlich arbeite, nur eben außerhalb der Arbeitszeit. Also diese Zeit verbringe ich dann meist am Vortag damit, die Themen zu lesen und zu lernen, die ich am nächsten Tag unterrichten werde. In dieser Zeit muss ich nicht nur lesen und mir Notizen machen, sondern auch Lesepläne erstellen und Zeit für die Benotung finden, damit ich den SchülerInnen ihre Aufgaben mit korrigiertem Feedback zeitnah zurückgeben kann. Ich muss ergänzende Lektüre recherchieren, um sie zuzuordnen, oder ich muss Bildmaterial, Grafiken, Audio und Videos finden, mit denen ich einigermaßen ansprechende PowerPoint-Präsentationen erstellen kann. Wie viele Menschen, die unter Druck arbeiten, habe ich mich angepasst und bin ziemlich gut darin geworden, zu improvisieren und mir spontan Lektionen auszudenken. Das lindert jedoch nicht den Druck, Tag ein, Tag aus vor einer Klasse nach der anderen zu stehen und versuchen zu müssen, sie über Themen zu unterrichten, die mir wichtig sind oder manchmal auch nicht, und hoffentlich dabei ihr Interesse an Geschichte zu wecken, damit sie verstehen, wie dieses Wissen ihnen helfen kann, ihr Leben und das Leben der Menschen um sie herum zum Besseren zu verändern. In der Tat ist der Beruf als PädagogIn für mich mehr als nur ein Weg zum Einstreichen eines Gehaltschecks oder dazu, SchülerInnen auf das College vorzubereiten oder einen Test zu bestehen. Es geht darum, die Fähigkeiten, die intellektuelle Neugier, das Einfühlungsvermögen und die Leidenschaft zu fördern, damit diese SchülerInnen lernen können, kritisch über die Vergangenheit und die Gegenwart nachzudenken, um sich eine radikal andere Welt vorzustellen und hoffentlich auch gestalten zu können. Dieser Wunsch, dass Bildung einem befreienden Zweck dient, wird zwar offensichtlich nicht von allen im LehrerInnenberuf geteilt, ist aber nicht völlig unabhängig von dem Gefühl der Pflicht und der Verantwortung, das viele PädagogInnen und andere, die im Sozial- oder Gesundheitswesen tätig sind, gegenüber den Menschen empfinden, denen sie dienen. Den Schulverwaltungen und der Politik ist dies bewusst, weshalb sie solcherlei Einsichten häufig dafür einsetzen, um LehrerInnen im Schach zu halten, besonders wenn diese versuchen, sich zu organisieren oder ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die meisten LehrerInnen gehen in den Schuldienst, weil sie dieses Gefühl der sozialen Verantwortung verspüren, weil sie irgendeine Art von Veränderung in der Gesellschaft herbeiführen wollen oder weil sie den Menschen einfach helfen wollen, ein etwas besseres Leben zu führen. Obwohl PädagogInnen und PolitikerInnen sich viel zu viel von Bildung versprechen, wenn es um eine Verbesserung der finanziellen Situation von Menschen geht. Als Lehrer, der versucht, Bildung für solche befreienden Zwecke zu nutzen, fühle ich also ein größeres Bedürfnis, Zeit mit der Erforschung und Planung von Unterrichtsstunden zu verbringen, die meinen eigenen Vorstellungen von einer wirklich radikalen Pädagogik entsprechen. Während ich gleichzeitig mit den institutionellen Zwängen zu tun habe, die darin bestehen, größtenteils auf einen Test hin zu unterrichten. Und das in einer Umgebung, die größtenteils davon geprägt ist, Kreativität und intellektuelle Neugierde zu ersticken. Doch es ist das Problem des Schlafs oder des Schlafmangels, das die Situation noch zermürbender und in mehr als einer Situation potenziell tödlich macht. In gewisser Weise ist es mein persönlicher Wunsch, der mich dazu treibt, so viel von meiner Freizeit in meinen Job zu investieren und viele Stunden außerhalb der Arbeitszeit zu arbeiten. Doch die institutionellen Zwänge wie unflexible Arbeitszeiten und Stundenpläne, fehlende bezahlte Planungszeit, der Fokus auf standardisierte Testergebnisse und die allgemeine Arbeitsplatzunsicherheit spielen eine ebenso große, wenn nicht sogar größere Rolle dabei, warum ich oft unter Schlafmangel und Stress leide. Wenn die Schulbezirke 2 Schichten einführen würden, eine vormittags und eine nachmittags, hätten LehrerInnen wie ich möglicherweise die Chance, später mit der Arbeit zu beginnen, selbst wenn das bedeuten würde, etwas später Feierabend zu machen. So wie der Schultag derzeit gestaltet ist, müssen alle in unserem Bezirk, die an der Highschool unterrichten, um 7.10 Uhr am Arbeitsplatz sein und um 7.20 Uhr mit dem Unterricht beginnen. Dieser Zeitplan beeinträchtigt nicht nur die Fähigkeit vieler SchülerInnen zu lernen, sondern in meinem Fall auch meine Fähigkeit zu unterrichten, da die meisten Leute im Raum unter Schlafmangel leiden. Ich verlasse die Schule um 14.20 Uhr, wegen des Verkehrs eigentlich erst um 14.45 Uhr und zweimal die Woche sogar erst um 15.30 Uhr, weil ich SchülerInnen Nachhilfe gebe, um sie auf die Prüfung vorzubereiten. Wenn ich nach Hause komme, mache ich aufgrund des Schlafmangels normalerweise ein kurzes Nickerchen, um dann den Rest der Arbeit zu erledigen. Natürlich würde es bedeuten, dass wir nicht so viel Arbeit mit nach Hause nehmen müssten, wenn wir weniger Klassen zu unterrichten hätten und mehr bezahlte Planungszeiten hätten. Das würde uns erlauben, mehr Zeit damit zu verbringen, unser Leben zu leben, anstatt zu schuften, auch wenn wir nicht im Dienst sind. Der Fokus auf standardisierte Testergebnisse als Maßstab für die Effizienz von LehrerInnen, gekoppelt mit der Abschaffung von längerfristigen Verträgen, mit der Einführung von Jahresverträgen für alle neuen KollegInnen, die jederzeit aus welchem Grund auch immer gekündigt werden können, das schafft eine Umgebung, in der sich die meisten neuen jungen LehrerInnen gezwungen fühlen, mehr Aufgaben und mehr Arbeit zu übernehmen, nur um in den Augen der Verwaltung besser dazustehen. Das hat mich in eine Situation gebracht, in der ich täglich über 145 Kilometer zur Arbeit und von ihr zurück pendeln muss, weil ich mich nicht unter Bezugnahme auf meine persönliche Notlage versetzen lassen will und möglicherweise ohne Job dastehe, da LehrerInnenjobs im Moment rar sind. Die Befürchtung von mir ist, dass es anderswo keine offenen Stellen gibt und mein jetziger Arbeitgeber mich nicht wieder einstellen würde, wenn ich versuche, mich versetzen zu lassen. Es ist der Schlafmangel kombiniert mit dem langen Arbeitsweg, der mich schon mehrmals in die Bredouille gebracht hat, weil ich am Steuer eingeschlafen bin. Und gerade noch rechtzeitig aufgewacht bin, bevor ich ein anderes Auto gerammt habe oder von der Straße abgekommen bin und in einen Graben gefahren bin. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin für die Rillen am Straßenband, die das Auto heftig durchrütteln, wenn die Gummireifen den geriffelten Asphalt berühren. Das war das Einzige, was mich davor bewahrt hat, in eine Leitplanke zu krachen oder in einem Graben zu landen. Es ist so schlimm, dass ich, wenn ich um 15.30 Uhr noch nicht zu Hause bin und vergesse, meiner Freundin eine SMS zu schreiben, dass ich mich verspäte, dass sie mich automatisch anruft, um sich zu vergewissern, dass es mir gut geht und ich auf dem Heimweg bin. Dieser letzte Aspekt des Schlafmangels ist bei weitem der beängstigendste. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass ich im Moment nicht viel dagegen tun kann, weil meine Freundin arbeitslos ist und wir bei ihren Eltern wohnen, um Geld zu sparen, um näher an meinen Arbeitsplatz zu ziehen. Zwar habe ich mir in letzter Zeit nach einer dieser Nahtoderfahrungen vorgenommen, um 22.30 Uhr mit der Arbeit aufzuhören und um 23.30 Uhr im Bett zu sein. Aber selbst das ist ein Wunschdenken, weil mein Gehirn normalerweise nicht bereit ist, abzuschalten und noch weniger, wenn ich aufhören musste, bevor ich die Planung für alle Klassen abgeschlossen habe. Im Großen und Ganzen ist mein Leben in den letzten 2 Jahren so verlaufen. Oftmals fühlen sich die Tage an, als würden sie nahtlos ineinander übergehen. Der Tag verschmilzt mit der Nacht, aber leider bringt die Nacht keine Erholung vom Arbeitstag. Am Ende eines jeden Schuljahres weiß ich nicht, ob ich noch einen Job haben werde oder nicht, da der Schulbezirk finanzielle Probleme hat. Ich weiß nicht genau, welche Klasse ich unterrichten werde. Das ist ziemlich schwierig, macht den Unterricht für den Sommer zu planen. Man könnte mich bitten, eine völlig neue Klasse zu unterrichten, was das Erlernen eines völlig neuen Lehrplans erfordern würde. Davon abgesehen, nicht wieder eingestellt zu werden, wäre das Unterrichten einer neuen Klasse wahrscheinlich das Schlimmste, was mir passieren könnte, da eine neue Klasse mehr Recherche und Planung außerhalb der Arbeitszeit bedeutet. Nächstes Jahr wäre auch ein schwieriges Jahr, weil ich einige Kurse für meine Berufszertifizierung beende und das bedeutet, dass ich nach der Arbeit und an den Wochenenden zum Unterricht gehe. Ich höre oft von VeteranInnen, dass man dranbleiben soll und dass die ersten 2 Jahre die schwersten sind. Ich habe das Glück, eine unterstützende Freundinnen und GenossInnen zu haben, aber ich frage mich, was ich gemacht hätte, wenn ich das nicht hätte. Die Statistik in den USA besagt, dass 50% der neuen LehrerInnen innerhalb ihrer ersten 5 Jahre aufhören. Und nachdem ich erst 2 Jahre dabei bin, verstehe ich vollkommen, warum.